Hallo, in dieser Folge geht es um das Galeriegespräch in der Leica Galerie Nürnberg vom 12. März zur aktuellen Ausstellung Hans, eine kleine Geschichte vom Glück. Der Fotograf Stefan Winkelhöfer ist zu Gast in der Leica Galerie Nürnberg und erzählt, wie er Hans kennengelernt hat, über den Projektverlauf und beantwortet Fragen aus dem Publikum. Mein Name ist Michael Birnbacher, ich bin Leica-M-Enthusiast und Fototrainer. In meinem Podcast geht es vor allem um die Fotografie mit der Leica-Messsucherkamera, der Leica-M. Meine fotografische Heimat habe ich im Leica-Store Nürnberg gefunden und dort bin ich für die angebotenen Fotoworkshops verantwortlich. Mehr über mich finden Sie auf meiner Homepage birnbacher.com und sollten Sie Fragen haben, so schreiben Sie mir bitte an michael@birnbacher.com. Aber nun zur aktuellen Episode. Bevor ich den Mitschnitt einspiele, ein paar Worte zur aktuellen Situation. Gegenwärtig ist die Leica Galerie Nürnberg aufgrund der aktuellen Lage geschlossen. Wie Sie sich vorstellen können, wissen wir nicht, wie bzw. vor allem wann die Galerie wieder eröffnet werden kann. Diese Situation wirft natürlich den gesamten Ausstellungsplan ein wenig durcheinander und sobald ich Näheres erfahre, werde ich Sie informieren. Gerne können Sie sich für meine Newsletter anmelden. Dort kriegen Sie zeitnah Informationen. Wollen Sie die Bilder der Leica Galerie Nürnberg betrachten, besuchen Sie doch den Instagram-Account der Galerie Leica-Galerie-Nürnberg. Wenn Sie in der Suche Leica Galerie Nürnberg mit UE eingeben, so finden Sie den Account am einfachsten. Auf Instagram versuchen wir Ihnen, alle Bilder der Ausstellung zu präsentieren. Natürlich ist eine Galerie mit Bildern an der Wand nicht mit Instagram zu vergleichen. Eine andere Möglichkeit gibt es derzeit leider nicht. Soweit zur aktuellen Situation. Was ist das Galeriegespräch im Leica Store Nürnberg? Gemeinsam mit dem Leica Store und der Leica Galerie Nürnberg etablieren wir das Galeriegespräch. Hierzu laden wir den ausstellenden Künstler ein, an einem Abend über die aktuelle Ausstellung zu erzählen und sich in einem kleinen Kreis mit maximal 20 Teilnehmern auszutauschen. Am Donnerstag, dem 12. März, war Stefan Winkelhöfer unser Gast. Seine Ausstellung mit dem Titel Hans, eine kleine Geschichte vom Glück, ist seit 25. Jänner zu besichtigen. Ursprünglich sollte die Ausstellung bis zum 18. April für die Galeriebesucher kostenfrei zu besichtigen sein. Dies ist natürlich jetzt leider nicht mehr möglich. Bevor Sie nun den ungeschnittenen Mitschnitt hören, ein Hinweis in eigener Sache. Dieser Podcast sollte sich vor allem mit der Fotografie mit der Leica M beschäftigen. Da der Leica Store Nürnberg meine fotografische Heimat ist, veröffentliche ich hier auf podcast.birnbacher.com auch die Themen der Leica Galerie in Nürnberg. Aus verschiedenen Gründen fehlt leider der Anfang des Gesprächs und anhand der Erfahrungen der letzten Gespräche werden wir in Zukunft das Gespräch anders aufzeichnen müssen, da die Fragen aus dem Publikum nur sehr schlecht bzw. gar nicht verstanden werden können. Wir haben uns entschlossen, dieses Gespräch dennoch zu senden. Den anschließenden Galerierundgang mit dem Künstler werden wir vermutlich in einer eigenen Folge senden. Aber nun der ungeschnittene Mitschnitt des Galeriegesprächs.
Wo war man eigentlich stehen geblieben? Ach so, warum und weshalb? Ja, richtig, genau.
Hans, wie oft du dort warst?
Wie oft war ich dort? Ich bin glaube ich, im ein-, zwei-Wochen-Turnus immer wieder. Wir haben uns einfach bloß gesehen, auf einmal. Also letztendlich war es eigentlich nicht mehr. Wir haben uns auf ein halbes Bier getroffen und haben miteinander geredet. Und wenn du 5 Jahre mit jemandem beieinander bist, dann wird das einfach dein Freund irgendwo. Und letztendlich war genau, glaube ich, das, was auch dann letztendlich überhaupt diese Serie so ermöglicht hat, dass du einfach Nähe und Vertrauen hast. Grüß Gott. Und auch keine Scheu mehr voreinander. Ich habe ein Herz mitgebracht und er hat mir seins geschenkt und meistens eine Schachtel Eier dazu. Das finde ich eigentlich immer ganz grandios. Ich bin mit leeren Händen gekommen, mit ein paar Aufnahmen und einer Schachtel Eier wieder gegangen. Also schöner geht es eigentlich gar nicht. Mir ist es erst später so wirklich bewusst geworden, dass das was Großartiges ist. Bei mir sind in der Ausstellung Leute gestanden, die haben zum Weinen angefangen, weil einfach dann waren die Bilder aus ihrer Kindheit wieder da. Die Leute die Aufnahmen angeschaut und haben sich einfach um 40 Jahre, 50 Jahre zurückversetzt gefühlt. Und ich habe immer gedacht, sowas kann man mit einem Bild eigentlich gar nicht schaffen, aber offensichtlich steckt da mehr drin, als wie man nur blank sehen kann. Und das ist, glaube ich, das Interessante. Für mich selber muss ich sagen, ich denke halt immer, wenn keiner mehr hinguckt, dann geht so vieles verloren, so vieles in diesen kleinteiligen Nischen verloren. dass wenn man gerade keine Kamera oder irgendein anderes Medium hat und das nicht festhält, das auf unwiederbringlich verloren ist. Und so wird es hier sein. Und wir brauchen jetzt noch 5-6 Jahre warten, dann finden wir sowas gar nicht mehr. Und ich habe mein erstes Buch habe ich 2009 gemacht. Das hieß Gesichter eines Dorfes. Es ist letztendlich so ein Schnitt durch die Dorfcharaktere. Wenn sich heute die Dörfer anschaut, ich selber wohne in einer Neubausiedlung, bin da hingezogen, das ist anonym, da brauchst du, das alte Dorf ist uninteressant. Da gibt's einen Getränkemarkt, da gibt's einen Doktor, da gibt's einen Supermarkt. Wenn du da nicht hinguckst, dann ist das Dorf gar nicht existent, also das wirkliche Dorf gar nicht existent. Und ich glaube, das macht's aus, zu sagen, okay, ich habe eine Kamera, ich habe ein Medium in der Hand, ich gehe hin und versuche, was festzuhalten. Und ich glaube, das ist also dieser Kern der Sache, der mich wieder antreibt, irgendwie dann doch mal wieder was Neues zu beginnen. Und hier hatte ich einfach wahnsinnig Glück, dass es diese Intimität erst überhaupt zustande gekommen ist, eben durch diese freundschaftliche Beziehung zum Hans.
Triffst du ihn eigentlich noch?
Der Hans ist leider verstorben. Das war ganz traurig für mich. Andererseits auch ein großes Glück, weil wenn du jemanden über 5 Jahre mit so einer fotografischen Serie begleitest, du fängst an, machst Aufnahmen, die machst nicht für irgendjemand anders, die machst für dich. Aber irgendwann merkst, auch wenn du mit anderen Leuten darüber sprichst und die Bilder herzeigst, Mensch, das ist eine Serie, die erzählt was. Und die Leute werden neugierig. Und ich habe das wahnsinnige Glück gehabt, ich bin eingeladen worden, Lehrer Beutel in Regensburg, ist eine große, die städtische Galerie. Und wir haben uns unterhalten, weil ich halt in Regensburg schon so einen gewissen Namen habe, weil ich immer wieder für Museen unterwegs bin. Und die haben mich gefragt, ob die nicht mal Fotos von mir sehen können, vielleicht auch für eine Ausstellung. Und ich habe diese Serie auf meinem iPad gehabt, vollkommen unvollständig. Und die haben gesagt, das ist großartig, da machen wir eine Ausstellung. Habe ich auch überhaupt nicht damit gerechnet. Aber gleichzeitig war mir auch bewusst, was passiert, wenn du mit diesen Aufnahmen an die Öffentlichkeit rangehst. Hi, dann wirst du in die Verlegenheit kommen, unter Umständen jemand in seinen letzten Lebensjahren irgendwie so nah zu treten durch diese Bilder, weil du weißt ja nie, wie das Publikum auf sowas reagiert. Die Leute schauen sich das an, Mensch, das ist ein Armer, wie kann der so leben? Das wirkt alles ganz kaputt und da ist ein Traktor da, dann kommt vielleicht der Oldtimer-Sammler, versucht dann den abzuquatschen. Also das war ganz, ganz eine schwere Entscheidung für mich zu sagen, was mache ich denn jetzt? Kann ich die Ausstellung überhaupt machen? Und es war tatsächlich so, ich habe mich mit dem Hans auf diese Ausstellung geeinigt gehabt und er ist dann über kurze Zeit so krank geworden, dass ich eigentlich wirklich Glück gehabt habe, dass ich mir überhaupt noch das Buch in die Hand drücken habe können. Eine Woche später oder 2 Wochen später haben wir es das letzte Mal getroffen, hat jedem das Buch gezeigt, er war da wahnsinnig stolz drauf, aber für mich war es einfach diese Entscheidung zu sagen, okay, ich tue ihm nicht mehr weh. Ich rücke ihm nicht mehr zu nahe, wenn ich diese Aufnahmen jetzt zeige. Aber letztendlich war es sehr schwer, darüber zu entscheiden. Weil es hätte ja auch nach hinten losgehen können. Du gibst diese Aufnahmen raus, die Leute fahren dahin, klopfen an der Haustür. Ah, du bist der Hans, die habe ich in der Zeitung gesehen. Was kann da denn Schlimmeres passieren als sowas? Und das war so ein Moment, da hat es passt.
Aber du hast mal gesagt, er wäre vielleicht stolz gewesen.
Er war stolz. Ja. Er war unglaublich stolz. Also ja. Der Hans war... Ich meine, das war im Dorf ein bunter Hund, den hat ja jeder kennt. Das ist so diese ursprünglichen Charaktere, die wirklich jeder kennt. Und das muss man sich auch so vorstellen. Der Hof, auch wenn es den Eindruck macht, ist keine Einöde. Der Hof liegt wirklich mitten in einem Ort. Da ist in der Nähe ein Kloster, der ist mitgezogen worden vom Dorf. Also die Leute haben den versorgt, den Hans. Das, was er selber nicht mehr richten hat, keiner hat Leid für ihn gemacht. Das fand ich also eine grandiose Geschichte, jemanden sozial auch mitzunehmen, an die Hand zu nehmen und zu sagen, wir lassen den nicht hängen. Du bist einer von den Unsrigen, das ist in Ordnung. Und das finde ich grandios.
Er war ja auch wohl ein geselliger Typ eigentlich. Bei so Kattelgruppen oder was war er?
Der war bei der Marianischen Männerkongregation, bei der Feuerwehr. Seine große Freiheit war sein Traktor. Er hat 3 Stück gehabt, alle 3 waren kaputt, so in regelmäßigen Abständen. Der eine hat Öl gespuckt, der andere ist auseinandergefallen. Aber es war wurscht, das war seine Freiheit. Und da ist er umeinander und einmal in die Wirtshäuser gefahren. Und das war halt einfach... Romance-Setting. Mein Co-Autor, der Dr. Josef Paukner, der die Texte zu der Ausstellung geschrieben hat und auch die im Buch zu lesen sind, der hat einmal gesagt, der Hans ist eigentlich ein Hippie. Der Hans hat sein Leben so gelebt, wie er das Leben hat wollen, ohne dass er sich irgendwo beeinflussen hat lassen. Das kann man tatsächlich fast schon so sehen. Weil wenn du hinguckst, ich behaupte, der Hans ist eine kleine Geschichte vom Glück. Das ist meine persönliche Meinung. Wenn man dann trotzdem mal hinguckt, wie er gelebt hat, dann ist das nicht nur eine Geschichte vom Glück, sondern das ist eigentlich auch teilweise vielleicht eine Geschichte von einem gescheiterten Leben. Weil eben, wenn du einen Hof hast, wo die Mutter da ist, kein Vater mehr da ist, du wachst da auf, du wachst da rein, bist auch nicht als Hoferbe vorgesehen, dein Bruder zieht weg, du kriegst den Hof trotzdem, versorgst die Mutter bis in die 80er Jahre. Der Hof ist so klein, dass man eigentlich aufgeben müsste. Geht da keine Frau nicht hin. Letztendlich hat er auch keine Frau gehabt. Ist dann schon schwierig. Ist also nicht nur eine Geschichte vom Glück. Aber er war gesellig, war ein geselliger Mensch.
Das hätte ich gar nicht gedacht, ne? Dass die auf Kasselklub und Feuerwehr, man denkt, das ist so ein Waldschrat-Typ, der da sitzt und ungern Kontakt mit jemandem.
Das könnte man fast behaupten, aber glaub mal eins, wenn der Hans Geburtstag gehabt hat, war die Bude rappelvoll. Also dann war das Dorf beim Hans. Und aber wenn man sich das auch anguckt, es wirkt so einsam, das war es aber glaube ich nicht für ihn. Das Dorf war immer da für ihn und er fürs Dorf, also das hat schon passt.
Habe ich beim Anschauen der Bilder eigentlich nicht gehabt.
Ja, eben.
Aber ich kenne die Oberpfalz auch aus die 70er Jahre, also von
daher. Dann, das ist wahrscheinlich das, was jetzt immer mehr verloren geht, das Dorf beieinander huckert, beieinander sei, das geht immer wieder weiter weg, das stimmt.
Also Einsamkeit war da für dich auf den Bildern für mich eigentlich nicht zu sehen, weil...
Naja, war er ja an dem
auch
Moment.
Auch nicht ärgerlich eigentlich, weil früher hat es halt so ausgeschaut.
Früher hat es so ausgeschaut, ja. Das war normale, also man könnte es, ich sage ja nicht, ich betrachte es jetzt auch nicht als ärmlich. Es ist halt so. Ja. Und letztendlich ist es auch der Kern der Geschichte. Der Hans hat immer gesagt, das, was ich habe, das brauche ich und alles, was ich nicht habe, das brauche ich auch nicht. Dann kann man sich wahnsinnig viel runterschneiden. Aus dem.
Wie weit war das von Regensburg weg?
Ich selber wohne 25 Kilometer von Regensburg weg und von da sind es vielleicht nochmal zwischen 10 und 15 Kilometer. Nordöstlich, Rengsburg.
Nordöstlich,
ja.
Nordöstlich?
Nee. Das ist, man kann es ja ganz offen sagen, das ist Frauenzell in der Nähe von Regensburg, nordöstlich von Regensburg gelegen, mitten im Vorwald letztendlich.
So nordöstlich.
Und wie war denn der erste Kontakt? Wie kommst du auf die Idee, zu so einem Bauernhof zu fahren und da zu klopfen?
Ja, das fragt man sich, gell?
Was da ihr braucht.
Nein, das war ganz umgekehrt. Ich habe seinen Bruder gekannt. Sein Bruder hat bei mir um die Ecke gewohnt. Vom Charakter fast wie der Hans. Sehr offen, sehr gesellig. Gern gemacht. Und wie der verstorben ist, habe ich den Hans zum ersten Mal gesehen auf der Beerdigung. Und dann habe ich mir gedacht, eigentlich wäre es schade, wenn ich seinen Bruder so gut gekannt habe, dann den Hans nicht kennenzulernen. Bin einfach hingefahren zu ihm, habe geklopft an der Haustür und von drin habe ich gehört, geh einer, trink mal ein halbes Bier. Das war blöd gesagt zu was. Ja. Ja, genau. Letztendlich war es so. Und so hat sich das natürlich entwickelt. Ich war einfach gern gesehen. Ich war Unterhaltung wahrscheinlich auch ein Stück weit für ihn und mal ein Abbruch von dem alltäglichen Leben. Und das hat ihm taugt einfach, wenn man beieinander war. Und ich habe nie versucht, irgendwie den Hans großartig zu motivieren, jetzt bei meinen Fotos mitzumachen. Ich habe gefragt, du, ist das in Ordnung, wenn ich da ab und zu mal was fotografiere? Und der hat das einfach so geschenken lassen. Und das, glaube ich, kriegt man auch so nicht unbedingt hin, wenn man da jetzt reinforschen würde in die Bilder oder komponieren würde.
Die Idee daraus, eine Serie zu machen, ist dann erst im Laufe der Zeit gewachsen, oder?
Ja, letztendlich ist die...
Hast du da schon eine Idee gehabt, dass da auch was...
Eigentlich überhaupt nicht. Eigentlich habe ich mir gedacht, ich möchte ihn mal kennenlernen und dass da draus das entstanden ist, das hat sich vollkommen von sich selbst ergeben. Das ist eigentlich wie alle meine vier Bücher, das hat sich halt einfach ergeben. Und man darf sie nicht so sehr zwingen im Fotografieren, da irgendwas, ein Thema suchen. Klar, eine gewisse Vorbereitung, eine gewisse Vorstellungskraft hat man ja immer, wenn man sowas machen möchte. Aber dass man dann so ein Thema erzwingt, das glaube ich funktioniert nicht. Es kommt oder es kommt nicht. So habe ich das immer für mich gehandhabt.
Hat der Hans selber noch was am Bauernhof gearbeitet, im Sinne von Selbstversorger?
Ja, richtig. Er hat zwei Stück Großviech noch gehabt. Also reine Stand oder Stallhaltung. Ein bisschen Milch hat er gehabt. Ein paar Hasen waren am Anfang noch da, die er natürlich dann irgendwann vielleicht nicht mehr so versorgen hat können. Die sind dann weggekommen. Das Letzte, was er hergegeben hat, waren seine Kirchwände. Das war seine große Liebe. Das sieht man auch später auf die Bilder, wenn wir mal durchgängen. Der Hans und seine Viecher, die waren eins, die haben sie verstanden, blind. Habe ich so auch nie wieder gesehen, dass jemand so eine tiefe Liebe zu Tieren entwickelt gehabt hat. Das, glaube ich, das hat ihm am Schluss ganz schön weh da, wie er dann schwer krank geworden ist, dass er einfach das nicht mehr tabackt hat. Und dass er da eine fremde Hilfe angewiesen war. Aber er hat sie eigentlich bis zum letzten Tag fast selber versorgt.
Und die Milch hat er verkauft, oder?
Milch ist verkauft worden, klar, mit Milchkanne an Straße, ja. So wie es halt üblich war mit diesen Abholern. Und das war letztendlich sein Lebensunterhalt. Ja, wirklich kärglich, wenn man darüber nachdenkt. Viel wird nicht umgekommen sein bei so einer kleinen Landwirtschaft. Und auch wenn man das mal von hinten betrachtet, dass er einfach, er war mal eine Zeit lang weg von seinem Hoch. Als junger Kerl war er wohl mal in einem Kalkwerk zum Ausmauern von den Kalköfen. Das hat ihm aber nicht taugt. Er wollte der Bauer sein, er wollte daheim sein auf seinem Hof. Aber der Hof hat einfach keine Familie dran können. Das war einfach schon zu wenig. Und ich denke mal immer, vielleicht hat der Mann sollte damals mit seinem Plan wachsen oder weichen, so und so viel Großvieh und so viel Hektar Land, damit du überleben kannst. Vielleicht hat er sogar recht gehabt. Und ich glaube sogar, er hat recht gehabt. Mhm. Wenn man einigermaßen vernünftig leben hätte wollen, hätte man den Hof eigentlich unter realistischen Betrachtung aufgeben müssen. Mhm. Aber der Hans wollte das nicht. Der war einfach geboren durch und durch Landwirt, der Bauer.
Oder hätte woanders arbeiten müssen, auf dem Hof, auf einem anderen Hof.
Ne? Ja, genau. Letztendlich war das aber auch seine Rolle. Ursprünglich war es ja so, wenn der Hof vererbt worden ist, dann immer an einen der Söhne. Und der eben nicht der Sohn war, schon der Sohn war, aber der Jüngere, der war normalerweise entweder dann vorgesehen wegzugehen oder halt einfach Stelle als Knecht mehr oder weniger am eigenen Hof. So war halt die Rollenverteilung. Und durch das, dass der Bruder dann weggeheiratet hat und einen größeren Hof gehabt hat, hat halt der Hans den Hof doch gekriegt. Aber so eigentlich war es nicht vorgesehen. Und er hätte eigentlich auch weg müssen irgendwann. Aber letztendlich, sein Vater ist mit 30 oder was, 27 bis 30, so in dem Zeit, wie er alt war, ist er vom Heuwagen runtergefallen, hat sich Rippenbruch und Lunge gestochen, ist gestorben, am Abend war er dort. Und so ist der Hans praktisch mehr oder weniger ohne Vater, bloß mit der Mutter und mit dem Großvater aufgewachsen. Und das ist dann schon schwierig, wenn du auf dem Hof allein bleibst, deine Mutter pflegst bis zuletzt und dann geht halt einfach das nicht.
Und ohne Frau.
Und ohne Frau, genau. Und jede Frau braucht vielleicht auch ein bisschen was. Und wenn du das nicht schaffst, mit deinem Hof so viel zu erwirtschaften, dass du halt eine Frau vernünftig mitversorgen kannst, dann ist das halt auch für ihre Frau ganz schwer.
Das wissen wir schon.
Ja. Das ist ja jetzt auch ohne jegliche Überhöhung gesagt, sondern das ist einfach realistisch betrachtet, ist, war das ein hartes Leben geworden. Was mich fasziniert hat am Hans, war einfach, dass er vollkommen in sich selbst ruhend war. Der war in keiner Weise bitter ob der Situation, sondern der ist da reingewachsen in dieses Leben und hat das Leben angenommen und ist nicht grantig geworden, war nicht sauer über das Ganze, sondern hat das mit einem Augenzwinkern gesehen, das war sein Leben so, wie es war und so, wie es vorgefügt war und das war okay so.
Nicht verbittert.
Nicht verbittert. Und deswegen habe ich auch das Buch genannt, für mich war das eine kleine Geschichte vom Glück, weil wenn man das schaffen würde, also wenn ich beziehe das jetzt rein auf mich, wenn ich das schaffen könnte, mich einfach so weit zu reduzieren, dass das Geld überhaupt keine Rolle mehr spielt, dann könnte man, glaube ich, vielleicht sowas finden wie Glück. Mein Glück ist im Moment und ist, jeder da hat da seine eigene Empfindung, aber der Hans hat immer glücklich auf mich gewirkt.
Im Prinzip ist das einer wie ein tibetischer Mensch.
Letztendlich ja. Und das, man kann es damit vergleichen. Und ich finde, das ist dieses Reduzierte. Das, was ich habe, das brauche ich. Das, was ich nicht habe, das brauche ich einfach nicht. Diese Erkenntnis zu erlangen, die könnte man tatsächlich aus dem Buddhismus ziehen. Ja, da, vollkommen richtig.
Naja, wenn du keine anderen Alternativen hast, dann
genau. Schönreden. Man kann sich schönreden. Aber der Hans hat das. Ich habe mal gefragt, Hans, was ist ein Glück für dich? Und da hat er mich angeschaut, total entgeistert, weil er das gar nicht, die Frage, die hat es für ihn nicht gegeben, was ist für ihn Glück, sondern die Antwort war schlicht und einfach, dass ich daheim sein darf, dass ich bei meinen Viecher sein darf, dass ich eine Flasche Bier habe, dass ich mit jemand reden kann, dass ich gesund bin. Es war eigentlich ganz, ganz wenig, aber einfach reduziert auf das, was für ihn wichtig war. Diese Welt außenrum hat für ihn auch überhaupt keine große Rolle gespielt. Ob da draußen die Welt zusammenbricht, das war ihm Hans wurscht.
Also eine Welt war ja sein Dorf.
Genau, die Welt war der Hof und mehr war es nicht.
War da noch Verwandtschaft da?
Ja, nachdem es gibt vom Bruder noch den Sohn, den Neffen vom Hans, der jetzt auch den Hof letztendlich hat, ist aber auch schwierig, der Hof ist nicht besonders gut beieinander. Er ist wohl auf den Grundfesten im frühen Mittelalter schon, oder im späten, Entschuldigung, nicht im frühen, sondern im späten Mittelalter erbaut worden. Also die Klostermauer, die da rumläuft, die läuft um den Hof. Also der Hof war früher da als das Kloster. Die Klostermauer ist 500 Jahre alt. War 2019 500-jähriges Jubiläum. Also war der Hof da und jetzt überlegt man halt, ob man über eine Interessengemeinschaft eine Bauaufnahme macht, einfach um das einfach mal zu sichern. Und was da aber letztendlich damit passiert, kann sich jeder denken, wenn kein Geld nicht da ist, dass man da reinrichten kann, was dann irgendwann mit so einem Gebäude passiert.
Oder Freilandmuseum.
Schwierig. Die haben, es ist, ganz schwierig. Die meisten Freilandmuseen sind voll und so ein Haus zu übernehmen in einem Bestand, wenn es dann unbedingt ein besonderes Ensemble ist, ist es sehr, sehr schwer.
Dann machen sie es nicht.
Dann machen sie es nicht. Und ich bin viel unterwegs in die Freilandmuseen, mache immer wieder meine Auftragsarbeiten für die Freilandmuseen und die sagen ganz, ganz klar, wir kriegen so viele Häuser angeboten, so viel können wir nicht übernehmen. Das funktioniert nicht. Da wird halt nur noch das Besondere dann rausgepickt. Ja. Interessant wäre das natürlich schon, die Bilder als letzte Station in den Hanser Haus zurückzubringen. Das wäre vielleicht ein toller Gedanke, ob das natürlich funktioniert, wer weiß.
Eine Frage zu dem Anfangsthema, wo wir gehabt haben, die Gemeinschaft mit Hans Rumbauer, hast du die absichtlich nicht mit einbezogen?
Ja, habe ich absichtlich nicht mit einbezogen, weil für mich war das ein Porträt vom Hans und man hätte dann die Geschichte irgendwann zu einem gewissen Zeitpunkt komplett anders stricken müssen. Dann wäre es eine Geschichte über das Dorf und den Hans worden und kenne nicht mehr die Geschichte von dem Hans. Ich wollte es aber nicht, ich fand das... Der Hans hat so gelebt, wenn du da hinschaust, da findest du kein Elektrogerät, nichts. Das war so wie eine Zeitreise. Du gehst in den Hof rein und da ist nichts. Nicht einmal die Glühbirne nur das höchste der elektrischen Gefühle. Und ich glaube, das war auch der Reiz für mich, zum sagen, ich lasse das außen vor. Das ist nur diese Reduktion auf, auch die, wenn man die Bilder anguckt, ich nähert mich zwar über die Landschaft, weil ich glaube, die Kulturlandschaft gehört auch zu dem Gesicht vom Hans oder zu den Händen vom Hans. Aber letztendlich spielt sich wirklich in so einem ganz kleinen Mikrokosmos diese ganze Geschichte ab. Und das, glaube ich, macht es auch spannend, sich nochmal zu reduzieren.
Also da hat es keine Retuschen gebraucht, weil wenn ich so in bäuerlichen Gegenden fotografiere, zum Beispiel im Piemont, Mairatal, da muss ich doch immer irgendeine Satellitenschüssel oder ein modernes Transistorradio oder ein modernes Moped oder irgendwie entweder integrieren oder ich muss
oder
es
wegfixen. Genau. Und ich muss sagen, ich habe, wenn ich darüber nachdenke, es gibt kaum wirklich bildeingreifende Retuschen in den Bildern. Das kann ich mit Fug und Recht behaupten, es ist hier nirgendwo gepfuscht. Also die Aufnahmen sind so, wie sie gemacht sind. Natürlich ist dann ein gewisser Teil Bildbearbeitung mit drin, keine Frage. Das Licht fällt so im Original, wenn man hinguckt, nicht wirklich. Also das,
aber nicht die Motorsäge durch eine Mistgabel ersetzen.
Nein, das würde mir nicht einfallen, dann wäre das nicht mehr echt. Das kann man machen, muss man nicht. Aber ich glaube, das braucht es auch nicht. Wenn man die Aufnahmen anschaut, die sind so aufregend, gerade im Detail und auch von die bewusste Reduktion auf das Schwarz-Weiß. Ich meine, ich fotografiere immer mit der M10, die macht halt einmal Farbaufnahmen und es hat wirklich teilweise wehgetan, die Aufnahmen zu entsättigen, dann auch an das Schwarz-Weiß zu überführen, weil die Farben teilweise einfach grandios stimmig waren. Aber die Serie vom Hans funktioniert über Struktur und Oberfläche und das geht in Farbe schlecht. Und wenn du dann störende Farben drin hast, sowieso nicht. Und ich glaube, das macht auch den Reiz aus.
Also ist nicht mit einem Monochrom.
Na, 2 M's ist halt schwierig finanziell, sage ich jetzt mal. Wäre noch schöner gewesen, mit der Monochrom zu arbeiten, aber ich glaube, die M10 lässt sich natürlich auch durch diese reine Farbfotografie dann nicht einschränken, wenn du mal sagst, okay, ich arbeite mit einem Rotfilter drüber, wo einfach mal der Himmel nochmal anders wird, das kannst du halt digital auch schön machen, auch mit einer Farbfotografie, wo du halt bei der Monochrom dann wirklich den roten Farbfilter vor der Linse brauchst. Hat schon gewisse Vorteile, klar. Aber nichtsdestotrotz, ist ganz viel mit der M9, teilweise mit der 240, später mit der M10 gearbeitet, und ich glaube 75% sind mit der M9 vollkommen ausreichend. Also wenn man anguckt, auch über das Bild an der Treppe, das ja dazu unter ganz gruseligem Licht entstanden ist, reicht es eigentlich. Die Monochrom wäre da noch mal knackiger, glaube ich, gewesen.
Kannst du ein bisschen Objektiv noch was sagen?
Objektiv ist ganz einfach, es war das 35er Summilux. Das ist meine Brennweite. Das ist für mich die klassische Brennweite, in der sehe ich ja ein Stück weit. Das ist 90% wirklich mit diesem Objektiv gemacht. 50er ist dabei, das muss diese Aufnahme sein und hinten ist einmal ein 24er, dabei ist die Aufnahme von der Scheune in das Gebälk hoch, das ist ein 24er gewesen. Das habe ich inzwischen auch nicht mehr, weil ich habe es nie hergenommen, ich glaube nur 3-4 Mal, so für so eine Aufnahme passt. Aber 35 oder 50. Inzwischen, je älter das ich wäre, irgendwie immer mehr 50, ganz komisch. Ich weiß es nicht, das Bokeh ist schöner. Also du kannst noch mehr freistellen. Und wenn man hinguckt, ich habe mal die das ist auch so wieder was, kann man sich jetzt wieder drüber streiten. Ich fotografiere fast immer offenblendig, weil man denkt, dieses eben nicht perfekte von einer Offenblende-Aufnahme, das hat nochmal so einen ganz eigenen Reiz, als wenn ich jetzt abblenden würde. Macht es natürlich das Fotografieren viel, viel schwieriger. Du kannst also nicht sagen, ich gehe auf Blende 2.8.4 runter und habe es wirklich schön scharf, sondern es ist wirklich teilweise anstrengend, da sich zu fokussieren und zu sagen, eine scharfe Aufnahme zu kriegen, ist nicht unbedingt leicht. Ist eine Challenge, jedes Mal. Gerade wenn du sowas Außermittiges hast. Ich habe vorhin mal die SL probiert und auch die Q probiert. Das sind tolle Kameras, aber ich bin mir nicht sicher, ob die diese Seele haben, die die M hat. Das ist jetzt für die M-Fotografen, die verstehen mir sofort, was ich damit meine.
Das Gefühl beim Fotografieren.
Ja, der Wolfram hat mir vorhin was, oder was der Kollege unten was erzählt, dass ihm jemand erzählt hat, er hat von seiner Kamera geträumt. Oh. Das ist, das klingt verrückt. Ich habe früher auf Nikon... Aber
an der Stelle sage ich, ich habe es nicht erzählt.
Okay. Gut, gut. Aber das, was ich damit sagen will, wenn ich meine M anschaue, jetzt die hergeben zu müssen, das täte mir wirklich weh. Während ich meine Nikon damals, das waren vielleicht 10 technische Schritte rückwärts, aber fotografisch waren das 10 vorwärts, und das würde mir wirklich wehtun. Dass man wirklich... Das ist halt einfach eine Kamera, die funktioniert über Emotionen, nicht unbedingt nur über die schiere Technik. Und letztendlich macht man sich das Leben auch nicht unbedingt leicht mit dieser Kamera, weil da jetzt immer perfekt zu fotografieren funktioniert halt auch nicht. Aber was ich gelernt habe in den Jahren immer mit dieser M ist einfach, das ist nicht wichtig, ob eine Aufnahme immer scharf ist. Hauptsache, die ist gut komponiert und da kommt was rüber. Das ist die Aufnahme mit dem... Mit dem Nebel, mit dem Licht, mit dem Wald, die ist total unscharf. Aber das ist eine grandiose Aufnahme, einfach weil es nur das Licht eine Rolle spielt und nicht unbedingt, weil es jetzt das Beste in der Schärfe ist. Man hätte vieles besser machen können an dieser Serie, technisch gesehen.
War ein Widerspruch, ne? Diese wahnsinnig lichtstarken Objektive zu verwenden und dann trotzdem unscharfe Aufnahmen zu produzieren.
Ja, manchmal passiert es halt. Da passt halt nicht. Und letztendlich bin ich immer selber das limitierende Element. Die Kamera ist das nicht, ich bin es letztendlich. Und ich fusche halt ab und zu rum und meint, das passiert halt. Man verschätzt sich mal mit der Schärfe. Oder wer einmal schon mit der M ein außermittiges Porträt gemacht hat, der weiß, wie schwer das ist mit einem Offenblende-Objektiv, ob das jetzt ein 50er, ein 75er oder vielleicht bloß das 35er ist, da in der Mitte zu fokussieren, zu verziehen und die Schärfe ist hinter der Nase oder hinterm Kopf blöd.
Passiert es Ihnen da nicht? Auch, dass man da denkt, ah, Mist, das ist hier nicht exakt die Schärfe, die Ebene ist verschoben. Die Augen sind unscharf und die Nasenspitze ist es. Dass man dann sagt, komm, ich hau's wie Edda, die Garde hatte so, der Impressionist, der hatte so Phasen, wo er seine Bilder zerrissen hat, Dutzend oder Hunderte weiß.
Ich kenne diese Phasen. Ich kenne diese Phasen und die M hat mir am Anfang zur Verzweiflung getrieben, weil du schlicht und einfach erst einmal.
Liebe Hörer, ich denke, das ist jetzt ein guter Zeitpunkt, diese Aufzeichnung des Galeriegesprächs zu unterbrechen. Mit einigen Nachbearbeitungen haben wir versucht, das Publikum nun hörbar zu machen. Ich hoffe, es ist uns doch ein wenig geglückt. Wir haben jetzt ungefähr die Hälfte der Veranstaltung und wir werden den zweiten Teil in den nächsten Tagen in einer zweiten Folge, in einer neuen Folge hier veröffentlichen. Was ich am Anfang noch vergessen hatte, ist das Buch zur Ausstellung. Stefan Winkelhöfer hat ein Buch im Morsbach Verlag veröffentlicht, Hans, eine kleine Geschichte zum Glück, das 2017 erschienen ist. Und ISBN-Nummer und Name schreibe ich Ihnen in die Kommentare zur Sendung. Sie finden das Buch natürlich im Leica Store in Nürnberg. Auch hier die entsprechenden Verlinkungen in den Kommentaren zur Folge. Auf der Homepage würden Sie es finden unter www.leica-store-nuernberg.de und dort im Abschnitt Bücher und Zeitschriften. Ich bedanke mich, dass Sie bisher zugehört haben und freue mich, wenn Sie bei der nächsten Folge Teil 2 des Galeriegesprächs wieder dabei sind. Ihr Michel Birnbacher.